Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder. Volker, ich glaube, wir haben in der Vorbereitung, wir treffen uns ja immer mit unserem Interviewpartner ein paar Minuten vorher und stimmen uns ab. Also so viel haben wir noch nie gelacht. Jetzt hoffen wir, dass wir jetzt auch ein bisschen Spaß haben beim Aufzeichnen. Wir haben heute jemanden zu Gast, der vom Berufswegen ein Frühaufsteher war und der auch weiß, das wahre Glück, das riecht auch manchmal nach frischem Brötchen. Bäckermeister Günther Helbing, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute hier bist.
Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier teilnehmen kann.
Du weißt auch gar nicht, was du dich einlässt.
Nein, weiß ich auch nicht.
Podcast wird wahrscheinlich der erste Podcast sein, wo du mitmachst und den du dann auch hinterher hören wirst.
Ja, ist das möglich, wenn das gut klingt hier? Die Rentner dürfen jetzt ein paar tausend Mark nebenbei verdienen. Das ist doch in Ordnung.
Da kannst du selber noch Podcaster werden.
Ja, mache ich auch.
Und das Ganze steuerfrei.
Das ist ein interessantes Thema.
Ja, lieber Günther, uns würde mal interessieren, wie war so deine Vita? Ich habe dich vor einigen Jahren zusammen mit Volker kennengelernt. Da haben wir eure Bäckerei besucht. Du hast eine Führung gemacht. Da haben wir viel über die Bäckerei erfahren. Aber erzähl zu Beginn mal ein bisschen was über dich. Wann, wo wurdest du geboren und wie ging es so mit dem kleinen Günther los?
Mit dem kleinen Günther ging es los. Im Jahr 1947, das war der kälteste Winter, den Deutschland je erlebt hat. Da waren 6 oder 8 Wochen oder 10 Wochen, glaube ich, über 30, 35 Grad Kälte von November bis März. Da bin ich geboren, also abgehärtet bis auf die Schuhsohlen.
Da haben sich deine Eltern so intensiv zusammengekuschelt, dass sowas Gutes rausgekommen ist wie dich.
Ja gut, es war ein bisschen Nachkriegsprodukt. Das ist nun, das können wir so hinnehmen. Das war,
ja.
Geht so.
Und du hast noch Geschwister?
Geschwister habe ich noch, eine Schwester, 10 Jahre älter. Mein Bruder ist schon länger verstorben und ja, der hat mit im Haus gewohnt und habe ich mit versorgt, praktischerweise, ne?
Okay, und geboren wurdest du in Leinefelde?
Leinefelde, genau.
In eine Bäckersfamilie?
War eine Bäckerfamilie. Vom Ursprung jetzt mal angefangen. Mein Großvater Albert Helbing war Bäckermeister. Der ist 1912 eingesiedelt nach Leinefelde und hat gesagt, hier mache ich eine Bäckerei auf. Er kam aus Langensalza und hat sich dann niedergelassen in Leinefelde. Eine Frau geheiratet aus Hof Geismar, weiß ich alles nicht so richtig mehr, aber ich konnte die lebend einfach nicht erleben noch. Und hat dort in der damaligen Dorfstraße ein Haus gekauft, hat es dort umgebaut als Bäckerei mit Kolonialwaren. Mhm. Super Gedanke schon, heute nicht anders wie ein Supermarkt mit Bäcker eigentlich. Mhm. Wer Brot kauft, kauft auch Marmelade, Waschpulver und einen Hering und Marmelade und Maggi. Gab's alles flüssig damals noch.
Das ist ja clever.
Lose.
Clever gedacht.
Ja, war clever gedacht und gut. Er hat das Ganze betrieben 25 Jahre. Ich will jetzt mal auf die Zeit ansprechen. 25 Jahre, da kam ja der Erste Weltkrieg dazwischen dann. Danach hat er gemacht noch ein paar Jahre, bis 1936. Dann hat das mein Vater übernommen und hat es gemacht auch rund 25 Jahre. Und ich hatte das große Glück und konnte es über 50 Jahre lang leiten und bewirtschaften, den Betrieb.
Und wie ging's nach deiner Geburt? Schule, ganz normal, klassisch?
Schule, das war nicht so ganz einfach mit der Schule, weil wir hatten ja viele Sachen, die wir nebenbei machen mussten. Schule war eigentlich für mich Nebensache. Mhm. Wir sind hingegangen, weil wir hin mussten, das steht fest. Und wir haben es dann geschafft, also ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, ob wir das hier so erzählen können. Es kam dann auf nach 1961 die 10. Klasse als Pflichtjahre. Wir wollten aber nicht mehr in die Schule Und vorher schon immer, ich will es gar nicht richtig deuten, was wir gemacht haben, Frühstück gegessen während der Stunde schon. Und wir sind dann gar nicht mehr aufgestanden, wenn der Lehrer gerufen hat oder aufgerufen hat. Wir haben gleich gesagt, bitte trag eine 5 ein, wir wollen nicht mehr. Das Ergebnis, ich will es nur noch mal sagen, und dafür schäme ich mich auch überhaupt nicht. In dieser Klasse sind dann 12 Mann sitzen geblieben. 7 Mann sind nach Westdeutschland abgehauen, weil die Grenze noch offen war. Davon haben sie 4 Mann erwischt, die ein Jahr Gefängnis gekriegt haben. Und ich bin nach Hause gekommen und habe natürlich einen Pelz voll gekriegt, frage nicht wie. Weil ich sitzen geblieben war, auch mit. Und dann, du machst die 10. Klasse nach die 2 Schuljahre. War natürlich absolut im Vorlauf in der 9. Klasse, weil ich schon sehr viel wusste. Hab das aber auch überstanden und wie gesagt, ich war mich dafür nicht zu schämen. Das ist eine Zeit gewesen, die kann man nicht wiederholen. Und das war in das Ereignis im Landkreis Worbes einmalig. Die haben den Schuldirektor abgelöst auf der Stelle, den Schulrat in Worbes, Herrn Schreppach, so hieß der, auch abgesetzt. Es hat Kreise gezogen in der ganzen Republik. Diese Klasse.
Dass ihr 12 da sitzen geblieben seid.
Ja, das hat es noch nie gegeben in der keiner Schule, nirgendwo. Einer oder zwei, das ging schon mal, aber nicht 12. Das war ein bisschen heftig.
Also hat der, aber der Zusammenhalt hat ja dann scheinbar funktioniert zwischen euch. Ihr wart euch einig und dann, wir ziehen das durch.
Naja gut, das war jetzt keine abgesprochene Sache. Es war einfach eine Lustlosigkeit da und es war keine Motivation mehr da, dass einer da das weitermachen musste. Und gut. Aber es ist ja.
Wie viele Schüler waren denn insgesamt in der Klasse?
25.
Also? Das ist sauberer Schnitt. Sauberer Schnitt.
So war das. Ne? Also wie gesagt, das war kein einfach mal so, nehmen wir mal dahin. Das war schon eine heftige Attacke, die wir da abgedrückt haben. Ne? Und wenn da Lehrer oder Schuldirektoren abgelöst werden und Schulräte, das war schon ein bisschen heftig. Hat halt stattgefunden. Mhm. Das war so ein Erlebnis Schulzeit, meine Schulzeit.
Aber du hast die 10. wirklich nachgemacht.
Ja, selbstverständlich.
Und bestanden.
Ja, sie mit 2 sogar.
Wow. Ja, du hast ja auch.
Ja, ich habe das alles gut gewusst.
Ja.
Der Vorlauf hatte ich doch
erwähnt. Im zweiten Anlauf eine 2 gemacht. Ja, also geht's doch gar nicht.
Nein, also ich will damit sagen, dass man nicht dumm war, sondern einfach nur stinkend faul. Das war einfach so und keine Lust mehr gehabt. Mhm. Fahrrad, Motorrad, Mopeds, Traktoren, das war alles weitaus wichtiger wie eine Schule. Hat man nicht drüber nachgedacht vorher, was das alles für Folgen hat für den persönlichen Verlauf. Das war, musste man nicht einzuschätzen.
Mein Sohn wird es total freuen, das zu hören, was du jetzt gesagt hast. Und er weiß auch, warum.
Ja. Und dann war klar, nach der Schule wird die Bäckerlehre begonnen. Oder?
Ich wollte überhaupt kein Bäcker werden. Meine Richtung war Kfz. Schlosser, das war meine Welt. Autos und alles, was sich bewegt, das war meine Welt. Wurde aber nicht so der Weg eingeschlagen, wie ich das so gern wollte, sondern von zu Hause kam der Befehl, du lernst Bäcker, es ist kein Nachfolger da, du machst das. Hab ich auch dann gemacht. Lehre 2 Jahre dann, war ja vorher 3 Jahre Lehre, ne? mit 8 Klassen, aber das ging ja in diesem Umschwung nicht mehr, sondern 2 Jahre lernen nur noch und ich habe meine Lehre in Dingelstedt gemacht, das war sehr schön. Morgens früh, 3.33 Uhr, fuhr der Zug von Leinefelde bis Dingelstedt. Manchmal habe ich mich nochmal auf die Bank gelegt, da runterwärts vom Bahnhof, weil ich in der Stadt musste, nochmal 10 Minuten gepennt. Weil es so früh war. Ne? Wir hatten ja abends auch immer noch was vorgehabt. Das war halt so. So, naja, Lehrer gut, überstand. Gesellenbrief auch gemacht. Und dann war 1967, musste ich erst zur NVA. In Rostock. 1,5 Jahre in Rostock. Sehr schön gewesen, sehr viel dazugelernt, handeln, das Miteinander, die Armeezeit. Ich habe es einfach genossen, obwohl das wir so weit weg waren. Aber es war eine tolle Zeit, muss ich ehrlich sagen. Unter anderem waren wir dann auch, was nicht so schön war, 1968 in der Tschechei auf dem Wenzelsplatz, Prager Frühling. Mhm. War ich mit, habe in der Nebenstraße Suppe gekocht, weil ich in der Küche mit war. Und gut, das ist nochmal gut abgegangen. Es hatte so einen bitteren Beigeschmack, wenn man dann abends oder wann Bescheid bekommt, packen Sie bitte Ihre persönlichen Sachen zusammen und keiner weiß, wo es hingeht. Ne? Wir haben unsere Fahrzeuge und Feldküchen verloren auf dem Zug.
Ich glaube, bitte haben die damals nicht gesagt.
Nein. Nee. Machen.
Machen.
Es war so, dass wir alle voll aufmunitioniert waren, ne? Mit 120 Schuss und eine Pistole auch noch, alle scharf Munition und dann ging es ab und keiner wusste, was überhaupt los ist. Krieg, haben wir gedacht. Ne? Mhm. Nochmal gut gegangen, ne? Die ganze Sache.
Aber da warst du schon Bäcker. Also da hattest du schon ausgelernt,
gell? Ja, da hatte ich schon ausgelernt. Ja, ja. Anderthalb Jahre und 1968 habe ich den Antrag dann gestellt auf die Selbstständigkeit. Der Betrieb war ja noch im Gange zu Hause. Ne? Mein Vater hat das weitergeführt. Schlecht oder recht, will ich mal sagen. Der war gesundheitlich sehr geschädigt. Und dann habe ich da angemeldet. Und es war ein kleiner Zufall oder auch im Gespräch ist es so entstanden, dass wir gesagt haben, oder den ehemaligen Direktor von der HO, Hansi Wagner, ein guter Freund der Familie, hat gesagt, Winter, warum machst du denn das nicht mit und backst für unseren volkseigenen Einzelhandel Kuchen. Brot brauchst du nicht zu backen, nur Kuchen, weil es waren überall Versorgungslücken, das wisst ihr selber. Heiligenstadt, die Großbäckerei, hat es nicht geschafft, die Bevölkerung zur Ruhe zu bringen, weil immer mit einem knurrenden Magen, aber eben auch mein anderes Sortiment, Eichsfeld-typischen Kuchen. Das habe ich genommen, das Programm aufgenommen und habe da angefangen mit 2, 3 Blechen Kuchen, morgens früh angeliefert, Zentra Leinefelde, Kaufhaus Leinefelde. Später kam zu das Blaue Wunder, der 31. Jahrestag. Und letztendlich im Laufe der Jahre, will ich mal sagen 15 Jahre oder 20 Jahre, 30 habe ich es gemacht. Der ganze gesamte Kreis Worbes, alle Verkaufsstellen und alle Gaststätten mit Torten und Kuchen versorgt. Täglich. Mhm. Da hatte ich natürlich schon, oder hatten wir, muss ich ja immer sagen, meine Frau ist ja mit von der Partie, das darf ich nicht vergessen, eine sehr gute im Büro. Und wenn ich so ein gutes Opfer nicht gefunden hätte, eine ganz liebe, kommt aus einer Fleischerfamilie, hat natürlich gepasst, Bäcker und Fleischer. Dann hätte ich sicherlich auch nicht alleine gebackt, aber es hat gut gepasst zusammen und wir hatten dann 10 Angestellte, also Mitarbeiter plus einen und dann war Schnitt. Danach kam BGH und mehr war privat an Mitarbeitern nicht möglich. Mhm. Ne? Und dann aber noch 10 Rentner in Kurzarbeit, hatte ich auch noch 10. Mhm. Wegen der Obstaufbereitung. Das meiste Obst, was wir verbacken haben, du musst mal sehen, wenn ich jetzt, das waren nicht mehr 1 oder 2 Bleche Kuchen, da waren es 40 am Tag oder 50. Das haben wir alles selbst aufbereitet, ne? Weil es gab keine Konserven. Mhm. Die meiste Zeit von meiner Arbeitszeit war ich auf der Landstraße unterwegs und habe nur Material besorgt, nur das rundging. Ist doch alles bekannt, auch in anderen Branchen war es so, wenn Mangel. Du dich nicht gekümmert hast, Mangelwirtschaft, ich habe alle Felder abgefahren, ob in der Erdbeerzeit bis Wahlhausen hatte ich Grenzscheine und Deistung und überall, wo es was zu holen gab, Mühlhausen, Edelweiß, bei Dr. Arndt dann.
Ja, bei Obst und Gemüse gab es ja eigentlich nur Pflaumen, mehr gab es doch noch nicht.
Es gab einige Pflaumen, nicht nur bei Obst und Gemüse. Das muss ich so sagen.
Ich meinte jetzt aber wirklich die Früchte.
Pass auf, ja, Früchte. Ich kann ja aber auch sofort zu diesem Thema sagen, weil ich da tagtäglich oben war. Ne? Die waren ja eigentlich zuständig für die Versorgung und mit Konserven oder mit Feinfrost oder sowas. Wenn du das gesehen hättest, was da los war. Obst und Gammel hieß es ja dann anschließend. Ne? Die Leute haben die schönsten Früchte da hingebracht und abgeliefert. Die wurden auf den Haufen gekippt und späterhin mit dem Bagger ein Loch gemacht im Feld und wurde es versenkt, weil wir hatten keine Gläser und wenn wir Gläser hatten, hatten wir keine Deckel. So war's. Das kann sich keiner vorstellen. Und wir haben zu Hause mit Rentnern da gesessen, haben das Obst aufbereitet. Ne? Das war immer 3-4 Zentner Obst, die ich jeden Tag gebraucht habe, das war nicht reinzukriegen. War aussichtslos, könnte mich keiner mehr versorgen, nirgendwo.
Aber du hast ja vorhin gesagt, du hast ein williges Opfer gefunden. Du hast also jung gefreit.
Horch.
Horch.
Horch. Hätte gut hingehauen.
Die war auch aus Leinefelde, oder?
Nein, die war aus Breitenholz. Familie Mühlhaus, die hatten früher eine Schlachterei oder Fleischerei. Und ja gut, die war dann auch kein Nachfolger und hatten dann zugemacht. Der hatte das Leidige Pech, mein Schwiegervater hatte nur 4 Mädchen. Und kein Fleischer gefunden. So war's.
Und klassisch kennengelernt auf dem Tanz oder?
Auf dem Tanz. Wir kamen, ja, von der Kirmes, von Birkung bin ich gekommen mit meinen Freunden und auf dem Heimweg haben wir gesagt, ach, wir kehren noch mal ein ins Haus Eichsfeld. Das, weil wir noch nicht genug hatten, sicherlich. Und da auf einmal sehe ich, oh, was ist denn das für ein schmuckes Puppchen da? Die kellneriert ja da so wunderschön rum. Und da habe ich sie hergeholt. Ich sage, komm mal her hier. Habe ihren Zettel geschrieben, habe ich 60 Mal drauf geschrieben, ich liebe dich. Habe sie noch gar nicht gekannt. Und das hat gezündet. Da war die total beeindruckt. So, das ist in Ordnung. Und schon hatte ich sie.
Ja. Hat sofort gefunkt?
Sofort.
Sofort?
Ja, sofort.
Und wann habt ihr dann geheiratet?
Mit 17 kennengelernt, mit 18 geheiratet dann. Ein Jahr später. Probezeit und dann geheiratet.
In St. Magdalena oder im Ringer unten in der
Kirche? Nein, im Breitenholz. Auf dem Knallenort war es, ja.
Ja, Johannes.
Nee, das heißt nicht St. Johannes. Breitenholz ist der Knallenort. Das ist doch der Wallfahrt.
Ist egal, das können wir rausschneiden.
Ja, das können wir rausschneiden. Hab's auch geheiratet, fertig.
Fertig.
Genau. Fertig.
Ja. Und war die richtige Entscheidung?
Ja, doch. Hab's ja eben schon mal erwähnt, ne? Das war tolles Frau gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ihr habt auch Kinder?
Kinder haben wir 2 Jungs. Mhm. Und die haben beide Bäcker gelernt.
Okay, freiwillig oder weil du das wolltest?
Ganz freiwillig.
Okay.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn man das nicht so unbedingt wahrhaben will. Aber es ist so, man soll niemanden zum Glück zwingen. Hm. Und wenn das von alleine kommt, ist das viel schöner. Man hat da natürlich drauf hingearbeitet, das ist klar. Und immer mit in der Bäckerei und mit geübt und gemacht, dass einfach das Interesse geweckt wurde. Ne? Da muss man sich schon ein bisschen kümmern, aber nie gesagt, du musst oder du sollst. Mhm. Niemals.
Und das war ja dann auch Glück für die Bäckerei, weil
ja,
im Eichsfeld, wohl. Wer kennt den Lieblingsbäcker Helbing nicht?
Ja, ist wohl wahr. Hat sich einen Namen gemacht mittlerweile.
Aber zu DDR-Zeiten war ja, wie du schon gesagt hast, ne, die Mangelwirtschaft, da hast du ja wahrscheinlich, oder du hast ja dann definitiv weniger Backstube, weil wenn du, dann wärst du nicht gelaufen, wenn du nicht organisiert hättest.
Nein, war weniger Backstube, wie gesagt, mit der Organisation hatte das alles nur noch zu tun, oder hatte ich nur noch zu tun, das war gut organisiert in der Bäckerei. Wir hatten Leute, die das begriffen haben, dass es auch ohne Chef gehen kann, muss. Ne? Und das war in den DDR-Zeiten mit der Arbeitsmoral auch nicht eine Normalität, das muss ich auch sagen. Ne? Die muss man einfach dahin erziehen. Und das haben wir gemacht. Sicherlich haben wir da auch einen großen Beitrag dazu beigetragen, weil wir haben mit unseren Mitarbeitern jedes Fest gefeiert, jeden Geburtstag in der Bäckerei. Da wurde früher Schluss gemacht und das hat sich natürlich auch wiedergespiegelt. Und somit ist das wie eine große Familie gewesen. Das hat einfach Spaß gemacht mit allen Leuten. Ne?
Und da hat sich ja die Bäckerei Helbing hat sich ja da enorm weiterentwickelt, um das mal zu sagen. Ich meine, von dieser einfachen Dorfbäckerei in Leinefelde. Ich kenne Leinefelde noch als Dorf. Ja. Ich weiß gar nicht, wann sind die Stadt geworden? 67 oder so.
67,
genau. Also die einfache Dorfbäckerei. Wir haben ein bisschen recherchiert. Wir haben ja so ein schönes Buch von euch. Harte Kruste, weicher Kern. Und da steht also drin, dass 1900, wahrscheinlich 12 oder 13, Leinefelde 4 Kategorien von Gewerbesteuerabgebern hatten.
Ja, ja.
Fünf. Die erste Kategorie, da gibt es nur einen einzigen Betrieb drin, das ist irgendein Sägewerk.
Krumpern.
Die haben jede Menge Geld damals für die damaligen Verhältnisse bezahlt. Ihr seid in der vierten Kategorie gewesen, also kurz vorm Ende, und danach kam nur noch die Steuerbefreiung. Ja, und ich glaube, das hat sich doch heute total geändert in Leinefelde. Wer kennt die Bäckerei Helbing in Leinefelde
ja,
nicht?
Ja, wohl auch. Das hat sich grundlegend geändert, das ist klar, ne?
Klar, die Beschaffung von Obst war problematisch. Was gab es noch so für Hürden, gerade in der DDR-Zeit? Gab es da noch irgendwelche erwähnenswerten Dinge, wo man sagt, das war total genervt?
Ja gut, die Beschaffung Material war eine Kategorie, du hattest angesprochen. Und das nächste Problem war das Transportmittel. Ich musste ja die ganzen Verkaufsstellen und Gaststätten anliefern. Mhm. Das hat vorab die HO übernommen gehabt und hat ein Fahrzeug gestellt gehabt. Danach hat sich das, wo das nicht mehr ging, oder die konnten das auch nicht mehr, es war ja im Fahrzeug oder Transportmangel überhaupt. Mhm. In allen Bereichen und in allen Betrieben. Habe ich dann von der HO, da haben die noch die Kraftfahrzeuge verkauft. HO war das damals, ne? Trabant, Skoda, Wartburg und so weiter. Von denen habe ich dann ein Trabant-Kombi bekommen, ne? Und damit konnte ich selber ausliefern, war unabhängig, und das war eine ganz tolle Lösung. Da hatte ich mit 24 schon einen nagelneuen Trabant-Kombi. Das war natürlich das Herz ganz hochgeschlagen, ne? Das war irre. LD0919 war das Nummernschild.
War das Kennzeichen.
Auch das hätten wir dir sagen können. Das steht nämlich auch in dem Buch hier drin.
Was?
Ja, sicher.
Ich habe lange nicht reingeguckt.
Das Buch war anlässlich des 100-jährigen Jubiläums, habt ihr das auflegen lassen.
Auflegen lassen, ja, ist richtig. 100 Jahre Bäckerei. Mhm.
Habe ich das so richtig verstanden? Ihr habt also damals ausschließlich Kuchen gebacken?
Nur Kuchen.
Kein Brötchen, kein Brot?
Kein Brot. Das hatte einen ganz großen Nachteil. Ich hatte die 72 selbstständigen Bäckereien alle gegen mich. Weil mit Kuchen konntest du ein paar Mark Geld verdienen. Brot und Brötchen wurden ja vom Staat subventioniert. Ja. Und das war ein Dorn im Auge. Ich war allen Bäckern ein Dorn im Auge. Das kann sich keiner vorstellen. Das ist irre gewesen, sowas.
Aber das hatte ja einen riesengroßen Vorteil. Am Ende des Tages war alles weg.
Das war alles weg. Es gab auch keine Retouren. Es gab eigentlich gar nichts. Ich habe um 10 Uhr angeliefert und um 3 Uhr war alles verkauft. Mhm. Die haben nur, also der größte Teil von den Bäckern hat nicht verstanden, dass ich dem volkseigenen Einzelhandel 10% Rabatt gewährt habe. Das hat niemand verstanden, wie man sowas machen kann in der DDR, wo man schon so wenig Geld verdient, dass man dann noch Rabatt weggibt, 10%. Das hat niemand verstanden, aber es hat doch mal, ne, wie man sieht, hat es doch funktioniert,
ja. Ging. Aber es gab doch auch so ein Ladengeschäft, das habt ihr auch gehabt.
Nein, wir hatten kein Ladengeschäft, ausschließlich nur volkseigener Einzelhandel. Das war die Bedingung in dem Vertrag, kein selbstständiger Laden.
Sehr interessant.
Ist es.
Und da kommen wir natürlich zu der nächsten Frage. Das ist ja heute nicht so. Ihr habt ja ein sehr breites Warensortiment. Da passiert es natürlich im Laufe des Tages, dass man mehr produziert als das, was man dann letztendlich auch verkaufen kann.
Was macht ihr dann damit? Also damals war das ja keine, ihr habt verkauft, dann war das weg. Das war dann nicht mehr euer Problem. Aber heutzutage, selbst wenn man auf den letzten Drücker in so eine Filiale von euch kommt, meist ja im Supermarkt, dann ist ja immer noch Ware, die ihr dann in den letzten 2 Minuten ja auch nicht mehr verkauft. Was macht ihr damit? Verkauft ihr das günstiger oder geht das dann wieder zurück? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann man ganz leicht verstehen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn man in einen Supermarkt einmietet, ne, dann hast du die Auflage bis zum Ladenschluss, bis Ladenschlussende, mindestens 40% des Sortiments vorzuhalten. Wer das nicht hinbekommt, der ist marktschädlich.
Okay, der ist
das
raus.
Das ist ein negatives Omen für den Markt, weil es zieht ja keine Kunden, indem man, wenn das Regal leer ist, immer volle Regale. Sieht man in jedem Supermarkt. Ne? Mhm. Wo Lücken sind, ist Mangel.
Ja.
Darf nicht sein oder sollte nicht sein.
Also ist quasi 40% immer noch da, wenn der Laden schließt. Etwa.
Fast. Mhm. Ne? Also nicht, das ist nicht die Regel und auch nicht der Durchschnitt. Aber die Auflage bei Vertragsabschluss heißt, 40% muss vorgehalten werden bis Ladenschluss. Spiegelt sich natürlich auch am Ende, jetzt komme ich auf zur Beantwortung der Frage, was macht ihr mit dem Rest? Mhm. A, gibt es die Möglichkeit, das preisgünstiger zu verkaufen? Haben wir auch versucht. Ab 17 Uhr halber Preis. Dann wollte ich euch mal sagen, was da passiert ist. Da standen um 17 Uhr 100 Mann vorm Laden und haben gewartet, bis es halber Preis war. Also, kein gutes Geschäft, können wir weglassen. Aussichtslos, das kannst du nicht lange durchhalten, ja. Ne? Das wird nichts. Also haben wir das nicht mehr gemacht und dann musst du eben mit dieser Retour leben. Heißt, das muss in der Kalkulation mit eingebastelt werden, oder ist es? Und dann wird es eben, geht zurück. Ne? Das wird abgeholt. Ich komme nachher nochmal aufs Thema, wie das funktioniert. Und das musst du einfach vorhalten. Und letztendlich ist ein Irrsinn von der ganzen Menschheit, wenn man das denn sieht. Das tut irgendwo das Bäckerherz weh, wenn du abends den 30% wieder nach Hause fährst, ne, und sagst, das schmeißt man jetzt weg.
Okay.
Weggeschmissen wird es nicht in dem Sinn. Es kommt in Container, es gibt verschiedene Schritte dann, um das zu entsorgen. Mhm. Wenn du eine bestimmte Betriebsgröße hast, musst du einen Entsorgungsnachweis führen für diese Sachen. Die werden dekomprimiert in einer Fabrik und kommen als Pellets in den Futterkreislauf wieder zurück. Mhm. Kriegst ein paar Mark für. Lohnt sich natürlich nicht, aber es ist weg. Du kannst das nicht irgendwo hingeben.
Nicht irgendwo, dass ein Bauer sagt, gib's her, ich kann es dein Schmieden.
Habe ich alles hinter mir, mein Freund.
Das geht nicht.
Das geht nicht. Hier, ich will keinen Namen sagen. Die Anhänger voll geholt haben und alles, dann kam die Hygiene. Mhm. In den Kuhstall oder Schweinestall, wo 1000 Rinder stehen oder 500 und 1000 Schweine sind, da war der Haufen halb verschimmelt, da haben sie die Schweine entsorgt. Wegen Krankheiten. Mhm. Weißt du, wenn da eine Seuche ausbricht, ja, ne, geht heißt doch ganz schnell. Dann bin ich in Mitverantwortung, weil ich ihnen das überlassen habe.
Das war ja, einfach war das. Das war ja früher einfacher. Da ist man in den Laden gegangen, hat für 98 Pfennig ein Brot gekauft und hat das Schwienchen damit gefüttert.
Frisches Brot haben wir gekriegt.
Ja, genau.
Auch
ja.
Kein altes. Frisch. Aber das sind so Nebengedanken, die dabei sind oder die keiner weiß, wie das funktioniert. Mhm. Das könntest du nicht mehr machen. Da stehst du in Mitverantwortung und hast dann irgendwo die ganze Kühe an der Backe.
Ja.
Ob das willst oder nicht.
Aber ich erinnere mich dran, mein Opa hatte auch so ein paar Kühe und der fuhr dann auch mit einem Trabant-Kombi und da war das dicke Folge gestapelt mit Brotlaiben. Weiß ich noch, sehe ich noch vor meinem Auge. Ja. Mhm.
Mein Opa hat immer die Brote gekauft beim Bäcker. Das, was zum Schluss übrig war, und das Schwienchen wurde immer fetter.
So sieht's aus.
Das war so. Wann habt ihr eigentlich eure neue Bäckerei gebaut da in Leinefelde?
2004, 2005.
Das war sicherlich keine leichte Zeit für euch.
Von welcher Bäckerei sprechen wir denn jetzt?
Ich meine die Bäckerei, die an dem Zubringer da hinten ist, die ganz neue.
2004, 2005. Mhm. Davor waren wir 97 in der Straße des Friedens in der Möbelhalle, die wir umgebaut haben und umfunktioniert haben als Bäckerei. Das war 1997, da waren wir dann 10 Jahre. Ne? Mhm. Also ein kontinuierlicher Aufschwung, ne? Leinestraße zu klein, gewechselt. Straße des Friedens zu klein, gewechselt. Bis oben an der 38 dann, wo wir jetzt zugange sind, mit einem Betrieb.
Sehr schön. Also wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, die Gelegenheit, da mal reinzuschauen. Das ist ja hochtechnisiert, die ganze Sache. Wie viel Bäckerhandwerk steckt denn eigentlich noch in einer solchen großen Bäckerei?
Es wird nicht ohne Handarbeit gehen, gerade in der Bäckerei nicht. Und ich will mal sagen, wir sind keine Industrie. Wir haben die technologischen Vorgänge oder technischen Vorgänge und Automatisierung mit handwerklichen Können vereint. Mhm. Das ist unser Ziel gewesen. Das kannst du nur in einer, wenn wir noch vom Handwerk sprechen wollen oder du willst den Namen Handwerk tragen, dann musst du dieses so machen. Mhm. Sonst bist du Industrie irgendwann. Mhm. Aber der große Vorteil ist ja für den Kunden handwerkliche Produktion. Der will ja Handwerk hören und handwerklich. Viele stehen ja noch drauf, ne, aufs Handwerk. Manchen ist egal, was die kaufen. Ne, das ist eben Bosch da, aber handwerklich hergestellt. Wer ein reines Gewissen haben will und will sich gut ernähren, da denkt man darüber nach. Dass wir ohne fremde Zusatzstoffe handwerklich hergestellt, beste Qualität und Rohstoffe aus der Region verarbeiten. Das macht die Industrie oder kann es gar nicht. Mhm. Kennen das gar nicht.
Also bei euch wird der Sauerteig noch selbst angesetzt?
Sauerteig sowieso. Alles wird alles selber hergestellt und wie gesagt, großen Wert legen wir drauf, wie andere Betriebe auch, alles regional zu beziehen. Ne? Ob Mehle ist, ob gut Obst und so, das geht nicht immer mehr. Aber ja, in der Regel ist das so angetörnt. Ne? Und wenn du da DLG-Auszeichnung und so haben oder darauf hinarbeitest, dann musst du so und so viel Prozent aus der Region verarbeiten. Das ist eine Vorschrift, ne? Würde ich mal sagen, dass man es versteht.
Wir haben also in unserem Vorsagebuch hier, also harte Kruste, weicher Kern, haben wir also auch entdeckt, dass ihr den einzigen Eieraufschlagraum in Thüringen betreibt.
Wenn das da so drin steht,
wird's wohl schlimm.
Dann stimmt das. Oder? Das stimmt.
So steht's da drin.
Ja, das stimmt.
Was muss man sich darunter vorstellen? Ein Eieraufschlagraum.
Die Eier, die sonst angeliefert werden zur Verarbeitung in einer Bäckerei, sind in der Regel schon aufgeschlagen und gequirlt.
Okay.
Das macht die Industrie. Wir beziehen unsere Eier noch aus Legeanstalten und dieses Aufschlagen, da gibt es eine ganz besondere Technik für. Sicherlich habt ihr das so gelesen. Eieraufschlagautomat. Das muss ein voll hygienischer, extra hergerichteter Raum sein, wo diese stattfindet. Weil die Eier ist ja ein hochempfindliches Produkt. Sei es von Salmonellen und alles, was dazugehört. Das geht mal ratzpatz. Ne? Wenn du, das muss hundertprozentig stimmen, sonst kannst du so einen Raum niemals betreiben.
Ja, ja. Das ist ja, ich erinnere mich immer noch, auf der Raststätte Hermsdorfer Kreuz gab es immer Tartar zu essen.
Ja, also, hast du recht.
Rind, frisches Rindfleisch, ungerohes frisches Rindfleisch und ein unbehandeltes rohes Ei obendrauf. Ja. Der Horror für jeden Hygieniker heutzutage, oder?
Heute schon.
Aber geschmeckt hat's.
Ich mache es heute noch.
Ich auch.
Ja, genau, hast du recht. Da mache ich auch, ist mir auch noch im Sinn. Aber wie gesagt, mit den Eiern ist so eine Sache, das muss auch von den Stellen her schon, wenn die Eier angeliefert werden, da gibt es so viele Schritte und Vorschriften, dass wenn das nicht funktioniert, da brauchst du sowas nicht anzufangen. Hast natürlich einen riesen Vorteil, wenn du frische Eier verarbeitest. Das ist eine vollkommen andere Qualität, als wenn du ein gequirltes bekommst. Ne? Muss ich euch nicht erklären. Das ist so.
Und wird das dann auch gleich getrennt voneinander oder bleibt das immer noch ein Vollei?
Das kommt ganz darauf an, was du herstellen willst. Wenn ich mit Eischnee was machen möchte, Makronen oder sowas, da brauche ich den Eischnee. Das Ei kann ich dann mehr in Rührkuchen wieder mitverwenden, das Eigelb jetzt. Ne?
Und das macht die Maschine, die trennt das dann schon?
Nein, das macht sie nicht. Das muss per Hand noch gemacht werden.
Da habt ihr dann sozusagen eine Eiertrennbeauftragte.
Ja. Eigelbbeauftragte. Eigelb, Mensch, was ja, kann man das nennen überhaupt? Gibt es eigentlich gar nicht.
Es gibt Hygienebeauftragte, Datenschutzbeauftragte, IT-Sicherheitsbeauftragte, also Eitrennbeauftragte, das wäre was Neues. Also
ja, habe ich noch nie gehört. Sowas.
Aber bei der ganzen Bürokratie ist das, da könntest du dir mal einen Vorschlag machen.
Ja, wenn man da mal so horcht hier in der Politik, die erfinden ja auch laufend neue Berufe. Ich weiß nicht, wie das alles heißt. Dann manchmal wundert man sich dann, was da alles auftaucht. Noch nie gehört. Gibt's aber.
Ja. Jetzt machen wir nochmal so ein bisschen den Sprung 36 Jahre zurück.
Ja.
Und da kam die Wende. Ja. Und dann war das ja dann spätestens so vor 35 Jahren dann vorbei mit dem volkseigenen Einzelhandel.
Ja.
Das war mit Sicherheit auch eine Sache, wo dann Kreativität gefragt war. Wie geht's jetzt weiter? Brach das sofort ein mit den Läden oder wie ging es für euch dann nach der Wende weiter?
Ich hatte den ganz großen Vorteil, weil ich ja die Kaufhallen in der damaligen HO schon beliefert habe. Das hieß oder heißt, die Kaufhallen wurden ja übernommen, entweder von Rewe oder Edeka. Ne? Die haben ja die DDR-Kaufhallen sofort übernommen. Und in dem Zug konnte ich sofort weitermachen, ne? Mit einem Laden drin. Ne? Also die HO hatte ich auch schon Läden, Verkaufsstände drin. Wurde natürlich alles erneuert. Läden rein und da hatte ich sofort das nächste Sprungbrett. Das ist ein riesen Vorteil gewesen. Anderen gegenüber, ne, die nur einen kleinen Laden hatten oder nur einen Laden an der Bäckerei. Man muss natürlich auch sagen, dass die Kollegen aus dem Westen sofort hier standen. Ob in Heiligenstadt oder Leinefelde. Da wussten wir gar nicht, was ist der Marketing überhaupt für ein Ding. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Wir könnten nicht damit anfangen. Und Standorte und sowas. Unerklärliche Begriffe für uns. Ich wusste nicht, was das war. Ne? Das mussten wir alles lernen. Im Windeseile. Und das 24 Stunden rund um die Uhr. Haben wir sicherlich auch gut hingekriegt. Aber das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Kannst nur wiederholen. Ganz schlimm.
Und ihr musstet das Sortiment natürlich dann auch ergänzen um Brot und Brötchen.
Haben wir auch sofort hingekriegt. Da war ja auch kein Problem. Ich meine, wenn du das einmal gelernt hast, kannst du auch Brot und Brötchen backen. Natürlich, die Technik hatten wir nicht. Neue Backöfen auf Anhieb gekauft, neue Maschinen gekauft. Die Bäckerei entkernt, total entkernt, dass wir da Luft kriegten. Fahrzeuge besorgt auch noch. Das war ja alles, das gehört ja alles dazu. Ne? Plus Buchhaltung, Büro.
Dürfen wir denn mal fragen, du musst es nicht aufs Brot genau sagen, aber mich würde mal interessieren, wie viel Brote werden denn heutzutage produziert, also heute an einem Tag produziert?
Das müssen wir mal ein bisschen differenzieren, die ganze Sache. Es sind ja nun 3 Betriebe. Das kann ich jetzt nicht auseinanderhalten. Ich kann nur jetzt sagen, so wie es im Buch geschrieben steht, dass so in der Regel hier im Leinefelde ungefähr 10.000 Brote gebacken werden. Sind ja denn die anderen Betriebe?
Wir reden nicht von Schnitten, wir reden von ganzen Broten.
Ich spreche auch von ganzen Broten. Na, so war vor 10 Jahren so. Dazu muss ich aber auch eindeutig sagen, dass sich die Essgewohnheiten im Laufe der Jahre total verändert haben. Ne? Wie wir das alle sehen und feststellen können, ob Döner, Willi und Heinz. Was die alle produzieren und was unsere Kinder jetzt mögen. Die gehen nicht mehr los mit der Brotdose und machen da 5 Klappstücke rein. Das ist schon lange Geschichte. Ne? Das ist alles Automaten, sowieso. Aber das ist deutschlandweit so, ne? Dass der Ernährungstrend sich total geändert hat. Das muss man ganz einfach sagen. Ne? Wenn früher einer gekommen wäre zum Bäcker, hätte ich gesagt, gib mir meine Bockwurst. Da hätte ich gesagt, du tickst du denn noch richtig oder was ist hier los? Was soll ich denn mit der Bockwurst hier? Ja. Heute Snack und warm und Spiegeleier und Schnitzelbrötchen, alles was es gibt. Also totale Veränderung im Sortiment.
Aber da hattest du auch gute Karten. Du hattest eine Fleischerin als Frau.
Ja, die Fleischerei war aber zu der Zeit schon. ging nicht mehr.
Hat er nichts genutzt.
Hat nicht mehr genutzt. Ja.
Und da früher gab es ein Sortiment bei einem Bäcker, wo man hinging. Jetzt wandelt sich das. Es gibt immer wieder neue Produkte im Sortiment. Wie baldobert ihr da neue Produkte aus? Oder wie wird das, wie muss man sich das vorstellen?
Kann man sich ganz leicht vorstellen. Du bist Schmied deines eigenen Glücks. Du musst das ausdüffeln, dafür hast du einen Beruf gelernt, das ist Bäcker. Und du musst kreativ sein und diese Produkte einfach, du musst dir was einfallen lassen. Es kommt niemand her und sagt, du musst das machen oder was, oder es gibt dir einer was vor. Und wenn ich anfange und will irgendwas kopieren von einem anderen, das bin ich nicht mehr selbst. Dann ist eine andere Liga, ne? Das brauchen wir nicht kopieren. Dafür haben wir ein Kochbuch, da steht alles drin. Von Dr. Oetker, da kannst du auch backen. Das geht auch. Aber da brauchst du kein Bäcker mehr zu sein, ne? Aber das ist so ein Punkt, den muss man mögen. Ne? Und wenn ich das Bäcker bin, dann mache ich das auch, sonst bin ich eben kein. Ne?
Also es gibt auch wirklich so ein, ich sag mal, Giftbuch, wo jetzt wirklich die Rezepte echt drinstehen und die liegen dann auch im Safe irgendwo. Das ist so wie bei Coca-Cola, nur Günther Helbing und Tobias Helbing, die wissen das, wie es wirklich ist.
Ja, so verbissen darf das auch nicht sehen. Ne? Da ist ja nichts eingeschlossen. Aber es sind ja auch ein großer Teil Mitarbeiter, die das mit einer Entwicklung beitragen. Ne? Das ist wie jeder andere oder wie ein Autokonzern, die müssen auch ihr Produkt entwickeln. Immer wieder neu und immer wieder was anderes und immer wieder Facelift und immer wieder was Neues, weil der Mensch halt das so will.
Ja, und da ist also für mich die Frage, es ist ein Team, die so zum Beispiel neuen Kuchen entwickeln. Ja. Und spielen da auch besondere persönliche Befindlichkeiten dann eine Rolle? Zum Beispiel, ich mag keine Rosinen oder der mag keine Rosinen. Dann gibt es eben nichts mit Rosinen? Oder was bist du für ein Typ? Bist du Typ Rosine?
Ja,
oder?
Ich bin Rosinenesser. Aber das, so weit darfst du das nicht hier verabschieden, die ganze Sache. Ne? Und so permanent in die Persönlichkeit, das darfst du so nicht machen. Du hast ja einen ganz anderen Kundenkreis. Du bist vielleicht ein Rosinenesser, aber deswegen müssen die anderen da auch keine essen mögen oder mögen. Ne? Das musst du differenzieren. Da musst du mal drüber wegschauen über die Rosinen. Ne?
Aber ihr macht an den Mondkuchen Rosinen dran, oder nicht?
Ja, machen wir dran.
Ich habe vorher gesagt, es gibt in Heiligenstadt nur einen Bäcker, wo es Mondkuchen mit Rosinen gibt, aber jetzt kenne ich schon zwei. Jetzt kenne ich schon zwei.
Doch. Ja gut, das ist eine Geschmackssache. Ne? Ja. Das ist halt so. Der eine macht den Bratwurst so und der andere Fleischer macht sie so. Das sehr flexibel musste da sein.
Also es richtet sich also nicht nur nach Persönlichkeit, sondern nach dem Markt.
Ja, wenn ein neues Produkt jetzt hergerichtet wird oder wird eins neu kreiert, dann ist auch eine innere Beratung ein Team, wo es verkostet wird und jeder muss sein Statement geben, passt das oder ist es nicht. Da muss man auch ehrlich bleiben und sagen, das schmeckt nicht. Schmeckt
also wollte ich gerade fragen, gibt es das dann auch, wo das, alle dann sagen...
Dann kommt kein Produkt raus. Wenn du hierbei nicht ehrlich bist und das kannst du nicht machen, dann musst du sagen, nein, das möchte ich nicht oder das ist zu salzig oder das ist zu süß oder so. Das geht nicht. Letztendlich bist du der Chef und sagst, das ist es. Punkt.
Ich bin ja wirklich erstaunt gewesen, damals, als wir bei euch in der Fabrik waren oder in der Bäckerei waren, da habe ich mal deinem Sohn Tobias gesagt, in der Filiale, wo ich sonntags meine Brötchen kaufe, gab es keine Ochsenaugen. Und ich esse so gerne Ochsenaugen. Und da sagt er, was, das gibt's doch nicht. Hat sofort einen Zettel rausgenommen, hat das aufgeschrieben. Und am nächsten Sonntag lagen die Ochsenaugen da in der Filiale. Das war wirklich toll. Das war wirklich toll.
Passiert, ne? Ich gebe noch mal einen Artikel, der ausverkauft ist. Ja, das ist in der ganzen Wirtschaft so, nicht nur beim Bäcker, es ist immer anders auch so, ob Kleidung, Auto oder sowieso, dann wird es eben nachgeordert. Aber wenn man so einen guten oder einen Hinweis bekommt und kann da ein Stück weiterhelfen und die Lücke schließen, ist doch die Welt in Ordnung.
So sehe ich das auch.
Kann man machen.
Ja. So sehe ich das auch.
Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, mehr zu verzichten.
Ne? Das fällt uns ja heutzutage so ganz schwer.
Das wollte ich damit sagen. Es muss einfach immer alles da sein.
Günther, was sind heutzutage so die größten Herausforderungen für so eine Bäckerei?
Ich denke mal, es ist nichts Neues, wenn ich das sage. Dieser ganze Bürokratismus, das Niederschreiben und Beantworten von vielen Formularen, von jedem Schritt, was du machst, was du arbeitest, wie du es herstellst. Jeder hat da ein Fünkchen dran zu arbeiten. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Es gibt keinen Vormarsch und es macht auch niemanden Mut in keinen Betrieb, ob Bäcker ist oder ein anderer Tischler oder Fleischer. Dieses alles zu dokumentieren, jetzt habe ich das Wort gefunden, ganz schlimm. Man kann es nicht mehr ertragen und das macht dir keinen Mut und du verlierst auch jeden Mut, irgendwas Neues zu machen.
Also ich habe mal in einem Podcast eine Dame, also das ist die Ehefrau von Ulrich Wickert, die in so einem Gremium ist und die Bundesregierung berät, die dann auch sagt, man unterstellt dem Bäckermeister, dem Fleischermeister nicht, dass er einfach gewillt ist, gute Produkte zu verkaufen, herzustellen. Der will doch, dass der Kunde morgen wiederkommt.
Ja.
Und es wird ihm unterstellt, dass er da Blödsinn oder Schindluder treibt und muss alles protokollieren. Es kommt unter Umständen ganz, ganz selten mal jemand, der mal sagt, ich will mir das angucken von der Hygiene. Aber es gibt doch Vorgaben, da kann man doch mal drauf vertrauen, dass ein Bäckermeister, der es gut mit seinen Kunden meint, sich da auch dran hält. Aber das macht unser Staat scheinbar nicht.
Ja, genau. Warum und aus welchem Grund auch immer, ich kann es mir nicht vorstellen, wir haben vorhin schon mal angesprochen, es gibt so viele Berufe und so viele Posten,
ja,
die alle was ausfüllen wollen und alle was lesen wollen und alles blockieren wollen, was überhaupt möglich ist. Wenn einer eine Idee hat, die wird wieder blockiert. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz furchtbares System, was hier im Moment herrscht. Mhm. Wenn ich so als Selbstständiger so gehandelt hätte, wäre ich den anderen Tag pleite. Mhm. Das kann sich jeder auf der Hutschnur schreiben. Es geht nicht. Wenn ich nachts, wenn mir nachts was einfiel, ein neues Rezept oder egal wie es war, das habe ich am anderen Tag umgesetzt. Und das verlange ich eigentlich von einer Regierung. Nicht heute Morgen, aber zeitnah. Das ist unglaublich, was hier mitgemacht wird. Und da staune ich immer nur, was die Jugend oder meine Jungs oder die oder andere Betriebe, die dort zugange sind und machen sich das, das ist eine Aufgabe, das macht eigentlich keinen Spaß mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Alle Achtung, dass die das so hinkriegen, das muss ich ehrlich sagen.
Wie sieht es bei euch mit Fachkräften aus?
Genauso schlecht wie in anderen, allen Bereichen auch. Überall mangelbar. Normal müssten wir 10% von den Beschäftigten oder Mitarbeitern müssten Lehrlinge sein. 10%.
Wie viel sind es tatsächlich?
Vielleicht eine Handvoll.
Es ist ja mal so, Bäcker will ja keiner werden, der gern lang schläft. Ist das heutzutage auch noch so?
Nee, das Ding teile ich nicht mit dir. Ich will dir mal was anderes sagen. Das hat der Bäcker einen ganz schlechten Ruf. Und schön, dass du das mal ansprichst. Das können wir hier gleich mal ändern. So. Heiko, jetzt frage ich dich mal, wer muss denn noch morgens früh alles aufstehen heutzutage? Ich fange mal an. Polizei, rund um die Uhr, Krankenhäuser, Ärzte, Fluggesellschaften, Post, Fleischer kenne ich auch, die stehen auch schon um 2 Uhr auf. Radio geht rund um die Uhr. Alles, ne, das hat... Wie gesagt, der Bäcker hat einen ganz schlechten oben mit diesem Frühaufstehen. Das ist aber schon lange nicht mehr. Mhm. Die arbeiten alle rund um eine Uhr. Ne? Kraftfahrer und alles, das sind auch Berufe. Mhm. So, das hätten wir auch geklärt jetzt.
Das hätten wir auch geklärt
mit dem Frühaufstehen.
Das ist ja, ich sag mal, wenn man Schichtarbeit hat, okay, dann habe ich eben Frühschicht, Nachtschicht.
Ja.
Bei euch ist es halt immer so. Wie kriegt man das dann irgendwie unter den Hut auch mal gesellig zu sein? Du machst einen geselligen Eindruck. Ist das dann manchmal ein Spagat, dass man sich dann auf einer Feier bei Zeiten verabschieden muss? Oder wie bekommt man das hin, dass da Freundschaften oder so Bekanntschaften gepflegt werden können und der Beruf trotzdem nicht leidet?
Von der Sache her ist es doch jetzt so, ich bin ja nicht mehr aktiv im operativen Geschäft. Mhm. Ich kann dir jetzt einteilen, wie ich will. Und wenn du Chef bist von so einem Unternehmen, dann musst du eine Struktur haben, die dann auch ohne dich auskommt. Mhm. Das ist halt so. Ne? Und dann musst du eben die gesellschaftlichen Tätigkeiten oder Verpflichtungen, kriegst du das auch bei Normalschicht, will ich mal sagen, auf der Reihe. Ne? Das ist dann auch in Ordnung. Mhm. Das kriegen wir hin. Und die anderen, die haben ja auch Schicht versetzt, mal Frühschicht oder mal Spätschicht oder so. Mhm. Das geht dann auch.
Du hast uns ja vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du trotz deines Bäcker-Daseins kein Kind von Traurigkeit warst.
Nein, war ich nicht. Bis heute nicht.
Und jetzt willst du auch da weiter nicht drüber reden.
Wie warst du da? Ich meine, bist du ja sehr jung in die Verantwortung auch gekommen. Weil du hast erzählt, deine Eltern sind früh gestorben, ja. Hatte ich das ruhig in Erinnerung. Und dann hat man ja so als junger Mann, da will ja auch mal einen trinken gehen. Wie war das da? Bist du dann eben, hast gesagt, Jungs, es ist 8 Uhr, ich muss mich jetzt verabschieden oder ging es da auch mal länger?
Es ging länger, Heiko. Das hast du einfach ausgehalten in der Zeit. Ich weiß nicht warum, aber in der Jugend hat mir das alles nichts ausgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben einen getrunken, wir haben gefeiert, wir sind zum Tanz gegangen. Wir haben alles mitgenommen, wie und, ein anderer auch.
Und doch. Trotzdem 3 Uhr oder wann musstest
3
du?
3 Uhr, ja. Das Pflichtbewusstsein ist ganz tief verankert bei mir. Mhm. Da gab es kein Wenn und Aber. Es ging raus, egal wie.
Auch wenn der Kopf schwer war?
Auch wenn der Haar nicht gekräht hat, ging es raus.
Ja, wie ist denn das heute? Musst du dich dann abtrainieren? Musstest du dich abtrainieren oder wachst du heute noch um 3 Uhr auf?
Ich wache öfters auf. um 3 Uhr. Da kannst du dich drauf verlassen, aber nicht wegen der Bäckerei mehr.
Gehörst du ja. Also auch zur Kranofink-Kategorie?
Ja, gut, ich will mal sagen, wenn du denn, das lässt ja dann irgendwann auch noch dieses Pflichtbewusstsein und dieses so, Termin und dieses, das lässt, ja, ich weiß schon, was du meinst, auch vorbei. Wenn der Druck weg ist, der Termindruck meine ich. Dann wandelt sich. Ja, auf jetzt.
Ja. Mach mal wieder was Ernstes. Jetzt mach mal wieder was. Also Pflichtbewusstsein.
Ja.
Pflichtbewusstsein ist
Pflichtbewusstsein
ganz wichtig.
Ist also nicht mehr so, wenn du jetzt in Ruhe bist.
Oh, oh Gottes Willen. Das hat sich nicht aus hier. Ja.
Das ist jetzt wieder ernst. Also die Termine.
Das wird ein schöner Spaß beim Schneiden jetzt. Ja,
oh. Guck dir den Volker an, die Brille ist total beschlagen.
Beschlägt.
Ich habe noch mal eine Frage. Du hast gesagt, es sind 3 Betriebe.
Ja.
Wie habe ich das zu verstehen? Also wir kennen den Standort Leinefelde, dort wo wird produziert.
Ja.
Dort kann man auch ein Käffchen trinken,
ja,
nett was
ja
essen.
Ist nach wie vor aktiv und es stand ja in der Presse groß und deutlich, der andere Betrieb ist in Erfurt, ebenso fast gleiche Größe, ein bisschen größer noch wie der in Leinefelde. Der ist übernommen worden von der Frischback, war mehrere Artikel in der Presse und wir haben den Betrieb, also Tobias, ich nicht mehr, Tobias hat den Betrieb übernommen und rekonstruiert, neu aufgebaut, wieder auf Vordermann gebracht von der Frischback, damals die Insolvenz gegangen sind. Ja. Mhm. Und es wurde eine Arge gebildet damals und der Betrieb wurde gesplittet. Mehrere Bäcker haben Filialen bekommen. Wir auch welche und wir haben den Betrieb dann, also Tobias, ich sage immer wir, man merkt, man ist immer noch ein bisschen drin, übernommen und ist auch ein sehr schöner Betrieb, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch den mal an, beim Kühlhaus in Erfurt Nord. Mhm. Und am Jahresende oder dieses Jahr, ja, war das, haben sie den Betrieb in Gera noch übernommen, auch mit 200 Mitarbeitern. Hat die Presse auch berichtet, war im Fernsehen, der dritte Standort jetzt und funktioniert jetzt.
Und dann habt ihr wie viele Mitarbeiter, so ungefähr, jetzt komplett in den Bäckereien und auch in den Filialen?
Ja gut, das muss immer zusammenzählen, ne? Verkauf und Mitarbeiter in der Produktion, Logistik ist ein, Verwaltung ist, also alles in komplett an den 900 bis 1000. So stand es in der Zeitung neulich mal drin.
Dann könnt ihr aber nicht jeden Geburtstag mehr feiern.
Das geht heute leider nicht mehr. Wir feiern Nordrepublik-Geburtstag jetzt. Das kriegen wir noch hin, aber so wird das nichts mehr.
Das wird nichts mehr, ne.
Werden aber noch schöne Feste gefeiert, werden organisiert Mitarbeiter feiern, ne, wo alles zusammengerufen wird. Oder jedenfalls die können, dann werden auch noch schöne Events gemacht mit den Mitarbeitern, dass ein bisschen Zusammenhalt gefördert wird und hergestellt wird. Ne?
Und Tobias ist quasi dann mit eingestiegen und ihr habt es eine Weile zusammen gemacht.
Ja.
Und seit wann bist du komplett Ruheständler oder Unruheständler?
Unruheständler seit 2016. Da habe ich die letzten Anteile überschrieben und seit der Zeit bin ich nicht mehr im operativen Geschäft.
Aber du unterstützt Tobias.
Wenn er Fragen hat, bin ich gern für ihn da und immer wieder. Das ist halt so, das verliert man auch nicht. Diese, das ist hier schließlich ein Sohn und freut mich, dass das alles weitergeht. Und da bin ich selbstverständlich da, gar keine Frage.
Und arbeitet dein anderer Sohn auch mit im Unternehmen?
Der macht noch nebenbei. Also der hatte ja 95 einen Unfall mit dem Motorrad, ne, und ist teilweise querschnittsgelähmt, also okay, inkomplett. Und der hat aber auch Bäcker gelernt. Und während der Lehre hatte er diesen Unfall und ist aber trotzdem noch im Betrieb mit drin und läuft auch. Mit.
Unterstützt
seinen Bruder. Ja, ja, unterstützt noch. Also kleine Beschäftigung noch. Ne?
Bevor wir zu unserem Fragenkatalog kommen, habe ich mal noch eine Frage zu diesem Buch hier.
Ja.
Harte Kruste, weicher Kern. Ich hatte es schon ein paar Mal heute erwähnt. Zum 100-jährigen Jubiläum der Bäckerfamilie Helbing. Geschrieben hat das Matthias Kaiser.
Ja. Nicht ganz unbekannt in Thüringen.
Nicht ganz unbekannt.
Und wenn ich hier so die ersten Seiten aufschlage, habe ich hier so ein Bild, da seid ihr beide drauf, also Günther und Tobias Helbing, aber nicht ganz unbekannte Leute wie zum Beispiel Peter Sodan oder Horst Krause.
Kürzlich verstorben,
ja.
Schauspieler.
Wie kommt man denn dazu, solche Leute auf so ein Bild hinzukriegen?
Da fehlt aber noch einer, ein Schauspieler. Das waren drei.
Ja, den Dietmar Huhn.
Huhn.
Dietmar Huhn.
Der war uns nicht so geläufig.
Das waren die drei Nationalschauspieler in der DDR, die ihren Titel auch, ich weiß nicht, wie das jetzt konkret heißt, wenn man seinen Titel hat, als Schauspieler gemacht haben, sind ja auch, wie man da sehen kann oder wie man verfolgen konnte, eine ganz, ganz schöne Größen, will ich mal sagen, die hier. Wie wir dazu kommen?
Ja.
Ja, die haben wir mal eingeladen. Das ist doch ganz einfach. Wenn du wen einladest, dann kommen sie
auch. Und wenn es dazu noch was Schönes zu essen gibt, wahrscheinlich noch besser.
Ja, gut. Die haben wir mit integriert in das Buch. Die sind auch hinten mit drin. Und zwar hat das der Herr Kaiser gemacht derzeit. Wo wir diese Buchvorstellung mal gemacht haben, Matthias Kaiser ist hier, wie gesagt, hab's schon gesagt, kein Unbekannter, der hat auch ein paar andere Bücher noch gemacht, Grünkohl Casanova und noch so ein paar Kochbücher, ne, und der hat die eigentlich eingeladen zu einem Event, da waren wir mal in Zeulenroda im Bio-Seehotel, dort haben wir dieses Event mal gemacht, also ein kleineres Event vom Betrieb mit ein paar Mitarbeitern mit und diese Leute waren mit eingeladen, da haben wir diese Buchvorstellung mal gemacht.
Ein sehr interessantes Buch, weil neben wunderbaren Rezepten, die hier drin stehen und auch, wie heißt das, Präsentationsmöglichkeiten, wie man so Kuchen mal herstellt und auch darbietet, ist hier auf Seite 220 und 221 ein sehr interessantes Bild drin. Und dazu musst du uns was sagen. Ich würde das mal beschreiben. Drei Teufelinnen, die barbusig hier auf dem einen Stollen anschneiden.
Man kann sagen, sie tragen weiter nichts als rote Farbe.
Ja, genau.
Ja.
Und die habt ihr auch eingekauft oder sind das Frauen aus eurer Belegschaft?
Das war die Formation Gnadenlos Schick aus Weimar.
Ah.
Und wenn ihr auf dem Laufenden seid, dann sind die mehrmals abgebildet dort drin und die haben viele Events und Vorstellungen und Präsentationen bei uns mitgemacht. Also es ist eine ganz tolle Formation, gnadenlos schick, tolle okay. Typen.
Und die eine hat sich wirklich gut präsentiert hier, muss ich sagen.
Also ja, du musst da mal ein bisschen was zeigen oder ja, nicht, das kannst du doch nicht alles weglassen. Ja. Naja, aber das ist die Sache gewesen, so zu dem Bild, ne?
Ah, das ist ja ein wunderschönes Bild, ne? Also Kostverächter ja. Ist ja niemand hier unter uns, oder?
Gut, mit was willst du denn die Kunden noch reizen? Sag's mir. Du musst dir mal ein bisschen was machen, ein bisschen was Aufregendes.
Günther kriegt einen Anruf.
Stoppt ihn. Stoppt.
Ich habe das natürlich nicht, nicht so umsonst gefragt, denn wir haben hier so eine Tradition, kann man schon fast sagen, dass wir unseren Gästen hier was schenken wollen. Ein Schnäpschen wolltest du nicht, nachher vielleicht. Aber wir haben hier sowas, was wir gern verschenken wollen. Heiko, übernimm mal kurz.
Genau, also unsere Gäste bekommen eine Schallplatte. Wenn wir eine entsprechende Schallplatte zu unserem Gast finden, das ist natürlich immer Grundvoraussetzung. Und für dich haben wir eine gefunden, die kann, also der Titel kann eigentlich nicht treffender sein. Volker hat sie gerade hinterm Sofa vorgeholt. Stell sie mal vor, bitte.
Ja, ich habe mal 200 Platten hier geschenkt bekommen und die müssen jetzt mal weg. Die müssen einfach mal weg. Wir hatten gedacht, wir haben hier eine Platte von Amiga, die hat 16,10 Mark damals gekostet.
Ja.
Heute hauen wir auf die Pauke. Ich denke mir, das ist ein guter Titel für dich. Hast du einen Plattenspieler?
Eben nicht. Wir sind mal fertig mit der Platte.
Aber wir schenken sie dir trotzdem. Und ja, vielleicht hat dein Sohn, dein Enkel, die werden überhaupt keine Plattenspieler mehr haben.
Das oder? Ist alles nicht mehr, glaube nicht. Aber wir können es ja auf einen Stick machen, das Ding.
Auf einen Stick
das können wir auch.
Ja,
aber das sieht so, nicht so schön aus. Das kannst du dir ja rahmen.
Ja, nein, weißt du, es geht hier um die Sache eigentlich. Genau. Ich stelle sie mir in eine Schrankwand
so
und singe das Lied selber. Fertig.
Genau. Ja, da sind schöne Sachen drauf.
Ja.
Schöne Maid.
Ja.
Heute hauen wir auf die Pauke. Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut.
Das war mal eine Zeit,
ja, genau. Mein Freund.
Also Volltreffer.
Volltreffer.
Bitteschön.
Jo, vielen herzlichen Dank. Ich erinnere mich gern zurück.
Wie viele Enkelkinder hast du, Günther?
5.
5. Und die halten dich auf Trab oder?
Brüber, Tobias, die sind schon 22, 23 und 21. Also 2 hat der, 2 Mädchen, ne? Und Florian hat 3. Mhm. Und 10 und 7 und 3.
Donnerwetter.
Ja, haben wir zu tun mit den Enkelchen, das muss ich ehrlich sagen. Ist aber auch schön, hält frisch und fit.
Mehr Jungen oder mehr Mädchen?
Mädchen.
Mädchen.
Ein Junge, einen nur.
Also das wird dann der Bäckermeister.
Will ich nicht zu sagen. Also es ist noch weit weg in weiter Ferne und die Wirtschaft und das Leben ist so schnelllebig hier, da kann man nicht mehr sagen, du sollst oder möchtest mal. Das kann ich nicht sagen.
Nein, das kann man.
Das ist ganz schlecht. Obwohl, dass man das gerne machen würde. Aber wir wissen ja auch nicht, wo geht die Reise hin. Wir haben weder eine Zukunft noch irgendwas anderes. So kommt es mir vor, ne? Früher hat man mal ein Stück weit Planung oder ne, konntest sagen, ach, das machen wir in 10 Jahren oder so, das ist heute nicht mehr. Nicht ein Jahr kannst du freier sehen. Wenn man die Weltpolitik anguckt, dann muss ich euch nichts mehr sagen. Das ist Kraut und Rüben.
Ja.
Leider Gottes.
Wir haben es uns auch zur Gewohnheit gemacht, dass wir unserem Gast zum Schluss so ein paar Fragen stellen.
Ja, bitte.
Möglichst kurz beantworten. Das ist das Entscheidende dabei. Also, wir hatten ja eben schon gesagt, deine Vorlieben für Musik, eher Klassik oder eher modern?
Klassik finde ich auch gut. Ich höre auch mal ein Stück modern, ne? Und es gibt so schöne Komponisten oder Lieder. Wenn man in meiner Sauna sitzt und hört sich das an, das Plätschern des Wassers. Oder ich...
Da musst du die Moldau hören.
Moldau höre ich auch. Auch Chöre mal, ne, bin ich nicht abgeneigt von. Ich hatte mal den Chor von Keuler hier, Männerchor, der hatte ich 2-mal geordert nach Leinefeld. Das war traumhaft, ne? Das muss man ehrlich sagen. Höre mir auch mal was Peppiges an, so ist es nicht. Von Extremo, von von Rheinchen.
Genau. Dann lieber Moll oder lieber Dur?
Dur ist, glaube ich, besser, ne?
Ja, ja, etwas fröhlicher.
Fröhlicher,
genau.
Fröhlicher.
Passt auch viel besser
ja,
zu dir.
Ja, viel besser.
Für mich ist jetzt die Frage, weißt du, wie der aktuelle Pfarrer von Leinefelde heißt?
Das ist ein neuer Burmeister, glaube ich.
Sauber, sauber. Sauber.
Dann, lieber Günther, würden wir dich bitten, hast du eine Lebensweisheit oder einen Lieblingswitz oder ein Gedicht für uns?
Ich will mal sagen, ich habe viele Auftritte gemacht. Wir waren in Berlin sehr oft. Nicht einmal war ich da. Wir haben sogar eine Hochzeit zelebriert. Ich bekomme jetzt nicht ihren Namen, die Sendung macht. NDR? Weiß ich nicht. Jemals war mir da meine Hochzeit nachgestellt. Und vorwiegend oder wo ich auch hinkomme, werde immer gefragt, hast du einen schönen Spruch oder was drauf? Kann ich dir sofort einen bringen? Natürlich einen aus dem Berufsleben. Tolle Sprüche gibt es da. Ne? Da habe ich 3-4 Stück drauf und das ist dann auch in Ordnung so. Da sagen sie aber noch nie gehört.
Bitteschön.
Bitteschön. Die besten Gaben, die jemand erschaut, der Herrgott dem Bäcker hat anvertraut. im Brote alle Menschen sich gleichen. Es kommt zu den Armen, es kommt zu den Reichen. Drum, Völker der Erde, dies sei euch Gebot. Bewahret den Frieden und mit ihm das Brot.
Donnerwetter.
Da brauchen wir, glaube ich, nichts mehr zuzufügen. Wunderbar.
Günther, also das ist ja ein, ja.
Das Respekt. Ist doch das Schlusswort, oder?
Genau.
Das brauchen wir nichts weiter zu sagen.
Lieber Günther, ja. Es war eine schöne Zeit mit dir. Wir sind schon am Ende und du wirst nicht glauben, wir sind haben über eine Stunde schon geplaudert und wir haben, glaube ich, noch nie so gelacht. Und Lachflash, Lachkrampf hatten wir auch noch nicht, aber dank dir und wir wünschen dir viel Gesundheit. Wir wünschen dir alles Gute und ich würde sagen, wir machen unseren Abspann und rufen nochmal auf, wer auch weiter so tolle Menschen kennt wie Günther, der kann sich gern an uns wenden an post@grimmsbrüder.de.
Schön. War eine tolle Sache, muss ich ehrlich sagen. Hat Spaß gemacht.